guter Gott, so loben und preisen wir dich, dass wir jetzt einen Tag verbringen dürfen und hineinschauen dürfen in die Herrlichkeit unserer Berufungen, in die Größe unserer Berufungen. Wir bitten dich auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria, dass du uns noch tiefer in unsere Berufung hineinführst, wenn wir sie schon erkannt haben, oder dass du sie uns zu erkennen gibst, damit wir unsere Berufung finden, wo wir glücklich werden. Darum bitten wir dich, Christus, unseren Herrn.
Amen.
Ja, schön, dass Sie sich Zeit nehmen an diesem heißen Maria-Heilsfest-Festtag und nicht im Bad sind, sondern hier, weil Sie werden dafür im Bad Gottes sein. Ja? Sie werden mit der Dusche des Heiligen Geistes geduscht, also es zahlt sich schon aus, herzukommen. Und wir werden uns drei Punkte heute vornehmen. Das eine ist die Berufungsfindung und Vertiefung. Noch einmal für diejenigen, die nicht noch die Berufung erkannt haben. Und wenn jemand schon seine Berufung lebt und die schon erkannt hat, wenn er sie schon entschieden hat, dann geht es auch darum, die Berufung noch einmal zu vertiefen. Weil jeder kann auf seinem Weg der Berufung heilig werden. Auch Witwen oder Singles sind auch mit dabei. Die haben eine Berufung, ihren Weg zu finden, auf die werde ich dann noch eingehen. Und es gibt, und dann werden wir am Nachmittag uns auch noch eben im Bereich der Ehe und der Ehelosigkeit noch genauer anschauen, sowohl für diejenigen, die noch im Entscheidungsprozess sind, als auch die das nochmal vertiefen wollen, dass die beiden großen Geheimnisse anschauen, die beide ein Geheimnis sind. Also Berufung ist ja immer ein Geheimnis. Berufung ist nicht etwas, was man so erledigt, wie man ein Auto kauft. Ja? Also da werden Sie merken, das ist ein riesen Unterschied. Ein Autokauf ist vielleicht auch eine große Entscheidung oder ein Hauskauf noch eine größere Entscheidung oder große Entscheidungen in einem Orden, wo man eine neue Abteilung macht oder nicht. Das ist eine riesen Entscheidung, ja? Aber das ist eine ganz andere Art von Entscheidung als eben eine Berufungsentscheidung. Warum ist das so unterschiedlich? Warum ist das ganz anders? Weil es da um eine ganze Existenz geht, um ein Sein und um die Tiefe dessen, was ich im Blick auf Jesus auch leben will und auch verantwortlich leben will. Und wenn wir noch ein Zitat sehen vom Papst Benedikt, der sagt, es geht eigentlich um die Zukunft Gottes. Also nicht um unsere Zukunft geht es, sondern es geht um die Zukunft Gottes. Ja? Hat Gott eine Zukunft? Gott ist ja Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft gleichzeitig. Ja? Aber er hat eben für uns Menschen geht es darum, dass wir auf die Zukunft Gottes hinschauen und uns dafür ausrichten. Also dass wir nicht nur aufs Hier und Jetzt schauen, auch nicht nur auf unsere Vergangenheit schauen, dazu gibt es natürlich auch Zeiten, das ist auch wichtig, aber es geht auch ganz stark darum, auf was leben wir hin? Weil so wie wir jetzt leben, so werden wir dann auch im Himmel ausschauen. Also unser Leib wird verklärt und wir werden erkennbar sein, aber nicht so leicht erkennbar, wie wir an Jesus sehen, der immer eine Stimme dann erkennbar war, ja? Weil er zu Maria Magdalena Maria gesagt hat. Also wir werden so wie wir jetzt sind, schon erkennbar sein, aber, und das hat eine Auswirkung, wie wir jetzt sind. Aber es wird sich trotzdem noch einmal alles verklären und es gibt ja auch verschiedene Himmelsebenen. Ja? Es gibt dann das kleine Winkel links hinten, ja? Wo wir gerade noch in den Himmel reinkommen. Ja? Das ist wahrscheinlich ziemlich besetzt. Aber das ist auf jeden Fall wenigstens in dem Himmel. Ja? Nicht zu viel gefallen, das ist schon was. Ja? Aber dann gibt es auch wirklich viele Ebenen im Himmel. Ja? Und die Mutter Gottes, das wissen wir, ist ganz, ganz nah bei der Dreifaltigkeit. Während eben die zwölf Apostel, also die beiden, die da gestritten haben, wir wollen links und rechts nicht mehr sitzen. Ja? Deshalb, Jesus, die Plätze hat nur der Vater zu vergeben. Und das, also ich bin schon sehr gespannt, wer links und rechts von Jesus sitzt. Auf jeden Fall die Mutter Gottes, die sitzt sicher, rechts und links weiß ich nicht, aber ist jetzt ganz anders. Und ja, also das heißt, unsere Berufung ist wichtig. Es ist nicht wurscht, was man gewählt hat. Und der Mensch wird den Weg geführt, den er wählt. Das heißt aber nicht, dass das die richtige Berufung ist. Aber Gott ist so gütig, dass er mitgeht. Also auch wenn man kerzenklar die falsche Berufung wählt, ist es trotzdem so, dass Gott mitgeht. Und dass er uns in seiner Gnade und Barmherzigkeit dann trotzdem noch was Gutes schenkt. Der sagt nicht, leider falsch entschieden, jetzt ist es aus. Ich muss dann schon die Folgen tragen, wenn wir dann auch später sehen bei der Ehe, wenn eben eine Ehe misslingt, muss ich natürlich dann die Folgen tragen, aber es heißt nicht, dass ich nicht trotzdem bei diesem Weg der Heiligkeit gehen kann. Aber auf die Schwierigkeiten und Hindernisse kommen wir dann erst später, aber die werden wir uns auch anschauen, weil ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir auch nüchtern auf die Gefahren hinschauen. Also funktioniert uns nicht, gell, Roland? Aber es macht ja nichts. Also?
Nein.
Jetzt? Oh, jetzt? Gut. Also die beiden Grundberufungen sind eben Ehe oder Ehelosigkeit. Und natürlich beides im christlichen Sinn, weil ich kann auch im unchristlichen Sinn eine Ehe führen und dann ist es in Natur-Ehe, jetzt ist es fast zu laut, ist wie in der Geisterbahn, oder?
Du bist ja weiter weg.
Okay, ich gehe weiter weg.
Ja.
Was soll ich so,
ja?
Ihr müsst es mal sagen, wenn ihr euch führt. Gut. Also man kann auch eine nicht-christliche Ehe leben und dann ist es eine Natur-Ehe. Und deshalb sind ja viele Ehen, die nicht-christlich geschlossen wurden, auch standesamtlich, sind trotzdem unauflöslich. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, so, jetzt habe ich meinen dritten Partner und jetzt habe ich mich entschlossen, Kirche zu heiraten, weil der das will, die will es nicht, aber der will das, dann muss man zuerst die erste geschlossene Naturehe einmal auflösen, damit man überhaupt dann sakramental heiratet. Weil auch eine Naturehe hat bereits das Band der Unauflöslichkeit. Das wissen wenige und viele Ehen sind deshalb unglücklich geschlossen, weil schon lange vorher eine Naturehe bestanden hat. Auch die muss dann entweder aufgelöst werden oder eben nicht aufgelöst werden, wenn sie nicht auflösbar ist. Das
ist auch annulliert
werden. Standesamtliche Ehe? Standesamtliche Ehe, aber auch, es reicht auch, wenn man mehrere Jahre fix zusammen ist und wenn man vom Herzen her ganz fix zusammenarbeitet mit diesen Menschen. Nicht standesamtlich verändert, es ist trotzdem eine Naturehe. Also das Standesamt macht jetzt nicht eine Naturehe aus einem Licht, sondern die innere Herzenshaltung macht eine Naturehe aus. Und das ist eben spannend, dass es wenige wissen und dass es aber, dass Gott es so gemacht hat, dass es eben so bindet bereits, ja, dass wenn man wirklich den Menschen liebt und sich für ihn entscheidet und sagt, ich will eigentlich immer bei dir bleiben, dann ist es. Und das auch über Jahre hinweg gelebt hat und es war keine Unreife, weil viele von diesen Natur-Ehen, wo man halt zusammen 17, 18, 19, 20, 59 zu überlegen, ist es sehr unreif und hält deshalb auch nicht. Und deshalb kann man oft sagen, dass diese Natur-Ehen keinen Unauflöslichkeitscharakter haben, weil die von vornherein schon auf so einer großen Unreife angelegt worden sind. Weil das oft gestartet hat, dass man mit dem Partner geschlafen hat, obwohl er das dann gar nicht wollte, oder dann ist man zusammengeblieben, weil man sagt, das muss so sein. Also viele, viele unreife Geschichten. Und dann ist es keine Naturehe. Aber wenn ich wirklich ganz bewusst, und ich habe mit so einem Fall gehabt, die waren mit dem 10 Jahre zusammen, wollte mit dem zusammenbleiben, hat keine Kinder bekommen können und war fix, also die wollten zusammenbleiben, bis sie halt gemerkt haben, weil sie keine Kinder bekommen können, wird es uninteressanter und es verliert sich und verläuft sich, dann war es eine Naturehe. Und bis dann ein anderer Mann gefunden hat und den dann heiraten wollte, war es dann zu einfach. Obwohl sie sich inzwischen bekehrt haben und jetzt dann auch natürlich dann katholisch heiraten wollte und dann schon in der
nur damit wir sehen, die christliche Ehe und die christliche Ehelosigkeit, das ist eine tiefe Berufung. Das ist nicht, wenn man halt rein stolpert. Und viele stolpern ja in eine unchristliche Ehelosigkeit hinein. Ganz viele Singles gibt es, die einfach halt, warum auch immer, eben Single bleiben. Freiwillige, unfreiwillige und Gezwungene kommen dann nachher hin. Aber jetzt zuerst ein Zitat von Papst Johannes Paul. In Ehe und Ehelosigkeit sind keine einander entgegengesetzte Lebensform, sondern sie sind vereint im göttlichen Heilsplan. Aber sie ergänzen sich auch nicht. Also es wäre nicht so, dass man das jetzt irgendwie wie Schlüssel Schloss ergänzen muss. Sie sind aber auch keine entgegengesetzte Lebensform. Warum ist keine entgegengesetzte Lebensform? Weil beide auf dem Weg der Heiligkeit führen, beide das Maß der Liebe haben. Ohne Liebe geht nichts. In keiner der Lebensformen. Wenn ich auch nicht diese Lebensform mit Liebe wähle, dann auch nichts. Wenn ich sage, ich wurde geheiratet, ich kann auch nichts kommen, ja, dann ist das keine christliche Ehe. Und das wird ja bis heute von den Muslimen massivst verheiratet. Bis heute so. Man sieht ja sofort, wenn ein Mädchen mit 5, 6, 7 ein Kopftuch hat, dann ist die schon verheiratet und dann hat sie schon gar keine Chance mehr. Also dann muss die wirklich untertauchen und es wird für die Muslime immer schwieriger unterzutauchen und sich einen eigenen Partner zu suchen, weil jetzt sind schon so viele Muslime da, das Netzwerk ist in Europa jetzt schon so dicht, man kann nicht mehr irgendwo untertauchen. Also man müsste alles untertauchen, wo man wirklich untertauchen kann. Muslime, das geht aber fast nicht mehr. Also das heißt, das geht ganz nahtlos weiter und wird sich auch nicht so schnell ändern, diese Praxis. Ja, und vereint im göttlichen Heilsplan, meint dann der heilige Papst Johannes Paul, dass er sich gegenseitig befruchten kann, nicht ergänzen kann, sondern gegenseitig befruchten kann. Man kann voneinander auch noch tiefer hineingeführt werden in das ihr eigene Berufungsgeheimnis. Und das Spannende ist ja, dass er die Ehe ein Sakrament ist, während die Ehelosigkeit ist ein Charisma. Das ist auch ein riesen Unterschied. Ganz was anderes. Also, wenn man sich vorstellt, die Ehe ist ein Charisma, dann würde es anders ausschauen. Ne? Also, das wär spannend. Aber weil offenbar Jesus gesehen hat, das wird nichts mit Charisma bei der Ehe, hat er ein Sakrament gestiftet, das auch den Ehen hält. Ne? Weil sonst wäre da nichts gegangen. Und Ehelosigkeit ist ja dieses Magis, das Meer, eine Spur Meer, das darüber hinausgehende, und das kann man als Charisma gut leben. Ne? Wenn man bei Magis bleibt, wenn man sich dann geschwind einmal begnügt mit dem Minus und mit dem Minimum und mit dem passt schon so, gut wienerisch, ja, dann ist das Charisma futsch. Und dann wird auch das Charisma der Ehelosigkeit nicht lebbar sein. Sieht man ja auch. Bei vielen Leuten, also bei vielen Ehelosleben, christlichen Ehelosleben, entschiedenen Ehelosleben, wenn sie denken, da ist das Magis verschwunden. Ja, dann die Frage, was ist vollkommener? Ist die Ehe vollkommener oder die Ehelosigkeit? Die Ehe ist das sakramentale Bild für das Ziel, das jeden Menschen erwartet, nämlich die Hochzeit des Lammes. Und die Ehelosigkeit um des Himmelreiches willen nimmt diese Wirklichkeit bereits vorweg. Also Vater Buob sagt ja immer, die ehelosen Christen müssen so dreinschauen, wie man im Himmel dreinschauen. Das ist an den Ehelosen müsst ihr merken, was man im Himmel für Gesichter macht, sagt er. Ja? Also das ist schon ein Anspruch. Ja? Und das heißt, es wird vorweggenommen, die Hochzeit des Lammes. Deshalb ist ja auch die Ehelosigkeit eine Vorwegnahme des Himmlischen und ist daher eben ein eschatologisches Zeichen, also ein Zeichen für die Endzeit. Das heißt, die Ehelosen leben in der Welt, so wie wir alle in der Welt leben, aber noch weniger von der Welt als die anderen. Also die sind schon ein Stückchen
So gesehen sind die schon weiter. Also nicht besser, aber weiter. Und wenn das Vollendete immer das Vollkommenere ist, hat die Ehelosigkeit eben objektiveren, höheren Wert. Aber besser oder schlechter ist es deshalb nicht, weil, wenn, also Johannes von Kreuz sagt ja eben, am Ende eures Lebens, wenn ihr vor Gott hintretet, werdet ihr nach der Liebe gefragt werden. Gott schaut euch an mit einer unendlichen Liebe, so wie die Augen von barmherzigen Jesus, der eben schon mal in Krakau war. Das Bild ist unvergleichlich, so gute Kopien habe ich noch nie was gesehen. Aber wenn es dort hingehst zu dem Bild und da dem Jesus dort in die Augen schaust, das ist was anderes. Das ist, also das trifft, finde ich, noch tiefer. Und da geht es dann darum, dieser Blick, oder noch viel besser, das ist immer ein matter Hauptglanz, dieser schon unglaublich starke Blick von Herzen Jesus in Krakau, dieser Blick, der noch viel stärker dann ist und noch viel durchliebender, nicht durchdringender und aufdeckender und entlaffender, das nicht, sondern noch liebender, der fragt dann, wie hast du dein Leben in Liebe gelebt. Also wir werden nach der Liebe gefragt.
Muss mal schauen, was ihr tut.
Und dann kann es sein, dass jemand, der eine schlechte Ehe gelebt hat, wo man sich denkt, ne, das war aber nichts Besonderes, ja, aber der hat die halt oberbogen die Ehe, dass der vor Gott dann gewinnt. Ja. Und ein anderer, der dauernd Vorträge gehalten hat oder dauernd wichtig hat, oder ein Bischof oder ich weiß nicht was, ja, ist der nicht genug. Und im Sinn von Gewinnen, der halt mehr gewinnt. Ein Lebensstand ist auch nicht gleich Berufung. Es kann jemand eben ehelos leben, aber es ist trotzdem nicht seine Berufung. Es kann jemand die Ehe sakramental vollzogen haben und auch gültig vollzogen haben und ist auch treu in der Ehe und trotzdem ist nicht seine Berufung. Das gibt es. Und Ehelosigkeit und Singletum, das ist eh klar, ist nicht gleichzusetzen mit einem Single-Dasein. Also auch wenn ich in der Welt lebe, als gottgeweihte Jungfrau, bin ich deshalb nicht ein gottgeweihter Single. Sehr komisch, ja? Also das, und eine Witwenschaft ist auch was anderes als eben ein Single von, als junger Erwachsener. Genauso wie der Lebensstand des Mönchs oder der Nonne, also des Kontemplativen, noch einmal was anderes ist als wie einer aktiven Ordensschwester oder Ordensbruder. Das ist der Lebensstand. Also die Berufung ist unterschiedlich dann. Also da gibt es dann, ich rede nicht von den beiden Grundberufungen, Ehelosigkeit und Ehe, sondern was ist dann meine konkrete Ausformung der Berufung? Innerhalb der christlichen Ehelosigkeit kann ich einen kontemplativen Weg gehen, kann ich eine gottgeweihte Witwe werden, gibt es auch, Witwenweihe gibt es ja, oder eben eine aktive Schwester. Das ist eine wichtige Folie, weil diese Folie die gilt für beide Grundberufungen. Und diese beiden Grundberufungen haben immer diese drei Polaritäten. Und daraus misst sich dann auch, sage ich mal, der Grad der Heiligkeit und der Grad, wo ich die Dinge, so wie ich sie angehe im Alltag, ja, ganz normal Dinge, wie ich in der Früh Morgengebet mache, wie ich dann beim Frühstück sitze, ja, sei es in der Gemeinschaft, sei es allein im Pfarrerhaus als Pfarrer, ja, sei es in der Familie, sei es, wie ich dann meine Tätigkeiten tue, die ich halt zu tun habe, sei es als Novizin, sei es als Familienvater oder was auch immer. Ja. Daran messen sich die Dinge. Also die eine Polarität ist, wie sehr bin ich in der Lage, mein Leben autonom zu gestalten, also selbstverantwortlich, selbstständig? Oder wie sehr bin ich auch bindungsfähig? Und deswegen die Polarität ist, wenn ich bindungsunfähig bin, weil ich verletzt worden bin in der Kindheit und, oder dann auch später und eigentlich mich nicht mehr traue, in Bindung einzugehen, kann ich weder im Morgen gut sein, noch in der Ehe. Geht sich beides nicht aus, weil ich halte dann meinen Partner nicht aus, ich halte die Kinder nicht aus und ich halte die Menschen nicht aus, ich halte aber auch die Einsamkeit nicht aus. Die halte ich, wenn ich bindungsunfähig bin, deshalb nicht aus, weil ich mich selber nicht aushalte. Und weil ich selber dann nur im Kreis bin. Und die Autonomie, diese Polarität, ist, kann ich für mich allein sein? Und zwar nicht, dass ich mir selbst genüge, sondern kann ich für mich einfach auch mit Gott im Gespräch sein, sei es jetzt eben als Verheirateter oder als Ehelose oder als noch nicht Entschiedene, habe ich meinen eigenen Weg, sage ich jetzt mal bewusst, ohne Gott, im Alltag kriege ich das hin. Oder brauche ich Gott ständig zum Anhalten, damit ich überhaupt weiß, warum ich aufstehe. Sonst würde ich in eine Depression verfallen, würde ich gar nicht aufstehen, dann hätte ich keinen Sinn im Leben. Stimmt natürlich, also Gott gibt uns immer den Sinn, ja. Aber wenn wir jetzt sagen, bin ich ganz normal in der Lage, mein Leben zu schaffen. Deshalb kommt dann später auch mal der Spruch, handle so, als ob alles von dir abhängen würde und vertraue so, als ob alles von Gott abhängen würde. Und die Autonomie heißt, bin ich in der Lage, selbstständig mein Leben zu bewältigen. Natürlich immer mit der Hilfe Gottes, ohne Gott könnte man gar nicht atmen, ohne Gott könnte man gar nicht stehen. Ne? Aber bin ich in der Lage dazu, halbwegs zufrieden und halbwegs geordnet mein Leben zu meistern. Danach kommt noch der Sinn dazu und danach kommt die Berufung dazu. Aber die Autonomie ist eigentlich die Basis, dass ich überhaupt mich im Alltag bewähre. Hier ist eben das Thema für beide Berufungen meine Personenstruktur. Ist meine Personenstruktur ausreichend ausgeprägt, dass ich in der Lage bin, mich als Person wahrzunehmen und dass auch die anderen mich als Person erkennen und wahrnehmen. Weil wenn das nicht ist, dann bricht man eigentlich meine Personenstruktur immer weg. Ich verstehe mich selber nicht, die anderen verstehen mich nicht und ich bin unglücklich und ich merke, ich komme nicht zu dem, was ich will. Ja? Ich habe eine Sehnsucht, aber die Sehnsucht, die hält, also das hält nicht. Diesmal da die Sehnsucht, dann wieder nicht. Dann hätte ich die Sehnsucht, aber ich merke, das halte ich nicht aus. Dann habe ich die Sehnsucht vielleicht mit Mühe und Not erreicht. Dann habe ich sie und dann ist es für mich plötzlich uninteressant. Dann ist die Sehnsucht plötzlich Wunsch. Das ist ein ganz ein wichtiger Punkt, der sehr ernst ist und der immer mehr Jugendliche auch heute trifft, dass sie für was kämpfen. Und wenn sie das dann haben, wenn sie es erreicht haben, wenn sie das Ideal erreicht haben, zerfällt plötzlich das Ideal, weil sie es eigentlich nur für ihre Selbstbestätigung erreichen wollen. Ab dem Moment, wo sie es erreicht haben, wird es für sie uninteressant und es hat sogar mal jemand so formuliert, das ist mir plötzlich wie Eis bei so einem heißen Tag, wie ein Eiszapfen von so einem heißen Tag in der Hand zu schmolzen. Die Berufung war ganz schnell futsch, weil ich jetzt da sagen kann, ich habe es geschafft. Ja? Also ich kann mir auf die Schulter klopfen und das habe ich jetzt damit mit meiner schwachen Personenstruktur geschafft. Und erst wenn ich mich dann mal selbst bestätigt habe, wenn ich so unsicher war, ob mir das gelingt, dann wird es uninteressant. Es ist in der Ehe sicher stärker als in der Ehe, weil in der Ehe hast du dann nicht so leicht die Chance zum Abhauen. Es geht in der Ehelosigkeit leichter, wenn du mehr Zeit für dich hast, trotz allem auch in einer Ordensgemeinschaft. Aber ich habe jetzt auch schon zwei Ehepaare erlebt, die dann die Ehe gar nicht vollzogen haben, also die nie wieder geschaffen haben, weil sie gemerkt haben, gut, sie haben jetzt dann nach außen hin quasi wohl getan und jetzt können sie sich wieder trennen. Und beide Ehepaare haben sich quasi dann, ein Ehepaar hat sich in der Hochzeitsnachbarung entschieden, sich zu trennen und dadurch war die Ehe ewig gültig und ist auch nicht aufzulösen gewesen, weil sie nicht vollzogen war. Und das andere Ehepaar hat jetzt da längere Jahre intensiv versucht, das doch zu vollziehen, war aber nicht möglich, den Geschlechtsverkehr zu vollziehen und das wird wahrscheinlich jetzt aufgelöst werden. Weil es einfach innerlich so eine Sperre ist, dass ich gesagt habe, ich habe das nur nach außen gemacht, weil es gehört, aber im Herzen will ich das nicht. Und das ist eben ganz klar diese Personenstruktur. Der zweite Punkt ist Durchsetzung und Anpassung, also das Machtthema, sowohl im Orden als auch als Weltpriester allein oder auch als Ehepaar geht es um Beziehungsverhältnisse. Ja? Und diese Beziehungsverhältnisse sind immer auch aktiv und passiv geprägt, immer auch dominant und dependent geprägt. Also selbst wenn ich nichts sage, kann ich mächtig wirken, ich kann mit Schweigen strafen zum Beispiel, oder ich kann, weil ich nichts sage, dem Schweigen zustimmen. Also es ist immer ein Gefälle von oben und unten. Und im Idealfall ist es gleichwertig, aber auch dann, wenn es Phasen gibt, da ist einmal die Höhe, dann wird es tiefer, auch in der Gemeinschaft, ist normal. Das heißt, wir Menschen sind in der Welt auch mit Macht konfrontiert. Auch Jesus hat mit Macht konfrontiert, ganz massiv. Und hat das auch unterschiedlich immer auf unterschiedliche Art und Weise gelöst. Er hat nicht immer gleich gelöst. Er war manchmal extrem mächtig und hat das wirklich mit Vollmacht einfach seine Macht gezeigt. Und dann war er auch ganz ohnmächtig und hat sich ganz im Schweigen zurückgehalten und hat bewusst seine Potenz, seine mögliche Macht nicht ausgespielt. Und da geht es eben um diese Polarität, Durchsetzung oder Anpassung, sowohl in der Ehelosigkeit, in der Gemeinschaft, als auch in der Ehe. Wie setze ich was durch? Kann ich irgendwas durchsetzen? Gelingt mir das überhaupt? Oder gelingt mir das grundsätzlich ganz schlecht? Oder gelingt es mir nur wie ein kleines trotziges Kind, dass ich jetzt sage, aber jetzt fange ich an zu weinen, weil wenn ich jetzt nicht bald, wenn man das Kübel kriegt, dann spielt man mit. Also auf einer ganz tiefen Form. Oder gibt es auf einer reifen Ebene, wo ich in der Lage bin, auch mit Wertschätzung die Dinge auch durchzusetzen, die aus meiner Sicht notwendig sind, ohne jetzt das Ego voll herauszulassen und nur auf mich ängstlich zu schauen, sondern auch in der Freiheit auch zu sagen, worum es mir geht, was mir wichtig ist. Also das Thema Macht ist ein entscheidendes Thema und wenn ich das dann mit dem Religiösen verbreme, das ist eine Gefahr, kann rauskommen, dass dann die Macht verdeckt wird, dass dann eben die Durchsetzung nicht offengelegt wird, sondern so unterschwellig und dass ich so tue, als würde ich mich anpassen, ohne mich in Wirklichkeit anzupassen, auch in der Ehe. Ich sage zu was Ja, obwohl ich da ganz dagegen bin. Ich traue mich halt nicht, zu diesem starken Mann Ja zu sagen als Ehefrau, weil der mich halt überfahrt und dann wäre ich in der Ehe vergewaltigt jahrelang oder ich habe überhaupt nichts zu melden, ich bin nur die Putzfrau und die Sklavin, ja, weil ich es nicht geschafft habe, zu sagen, ich bin auch wer und deshalb darf ich auch was sagen. Und das sehen wir schon, wenn das Thema Macht ein Problem ist, ist oft auch das Thema der Personenstruktur ein Problem. Wenn ich als Person mich nicht wahrnehme und als Person ganz unsicher und brüchig bin, kann ich mit Macht auch nicht umgehen. Und Sie können sich vorstellen, wenn jemand mit einer schwachen oder auch beeinträchtigten oder kaputten Persönlichkeitsstruktur eine Machtposition bekommt, eine Autoritätsposition bekommt, was dann rauskommt. Also der kleine Napoleon, der so klein war, dass er immer einen Komplex hatte, er
so hohe Stuhl schon damals getragen hat, wie man vom Pferd gesessen ist, damit er der Größe erscheine, also der sicher ein ganz starker Komplex da war, hat brutalst alles niedergelegt und ganz Europa zu erobern. Das war sicher eine gute Personenstruktur, also damals schon schwer, ein borderline narzisstischer Typ, und für den war natürlich Macht als nächster Schritt der Ausweg, um sich von seiner Person abzulenken. Aber in Wirklichkeit ist er dann ja auch gescheitert am Schluss. Also ja, das ist dann auch immer jemand, der nicht aufgrund von einem guten Selbststand auch Macht und Ohnmacht leben kann, loslassen und nehmen, geben und nehmen, auch tun kann, der kriegt meistens Schwierigkeiten auf der Person, die man für ich so. Und es gibt eben noch auf der ersten Ebene, es gibt eben eine Ich-Syntone an Persönlichkeit. Das heißt, da weiß man, wenn man die Person anschaut, dass die bei allen Schwierigkeiten, bei allen Verletzungen, die man vielleicht nicht hinter dem Glück hat, aber dass die von ihrem Ich wahrnehmbar und das Ich spürbar. Ja? Und bei einer ich-dystonen Person merkt man, dass das Ich so gebrochen ist und dass das Ich so wechselt, dass das Ich je nach Situation anders wird, dass man weiß, auf das kann man nicht bauen, weil die Person selber nicht weiß, welches Ich sie heute reitet. Ja? Ein bisschen eines Dämonische dann auch, ja? und ist immer häufiger. Also immer häufiger Jugendliche haben eine ich-dystone Persönlichkeit, und auch eine religiöse Jugendliche. Ich habe jetzt gestern einen Anruf bekommen, eine Familie war in Medjugorje. Der Vater ist seither abgängig, weil es in der Ehe nicht mehr aushält und will in den Orden eintreten, ohne das mit der Frau zu besprechen, zahlt auch nichts mehr. Der Sohn hat jetzt erkannt, dass er Priester werden will, obwohl er eine Freundin hat. Und die Mutter denkt sich, was ist da passiert? Ich bin nur in Medjugorje gefahren und ich habe auch den Anzeiger nicht plötzlich. Also es ist schon was ganz Ernstes. Also erstens einfach einige Dinge gut ausgebrochen sind, was vorher irgendwie zugedeckt war, das eine. Und das zweite ist, dass da auch natürlich dämonische Geschichten reinkommen können, wo man dann nicht umgehen kann, überhaupt keine Ahnung hat, wie man dann agiert. Und glaubt man, geht richtig und agiert man kerzengerade falsch. Also das sind schon in diesen beiden Bereichen massive Basiswerte. Wenn ich die gut habe, kann ich in beiden Grundberufungen gut leben. Wenn ich die nicht habe, brauche ich mich nicht wundern, warum es schwierig wird oder warum es unmöglich wird. Ja? Schwierigkeiten ist ja okay. Jeder hat Schwierigkeiten sowohl, wenn er die christliche Ehelosigkeit lebt, als auch die christliche Ehe. Das ist normal. Aber wie bewältige ich die Schwierigkeiten? Und das Dritte, das ist dann das gesündeste und dann ist die höchste Ebene, ist aber auch nicht immer selbstverständlich, ja, ist, wie gelingt es mir, sowohl in der christlichen Ehelosigkeit als auch in der christlichen Ehe, zu geben und zu nehmen in einem guten Verhältnis. Wie kann ich mich einbringen in die Gemeinschaft, wie kann ich jeder anderen Menschen was geben, aber auch was empfangen. Das heißt, das ist die Waage. Und in der christlichen Ehe ist es dasselbe. Ich kann nicht immer nur geben, ich kann nicht meinen Mann dauernd nur servicieren und der hat nichts anderes zu tun, als anzuschaffen. Ich bin die Putzfrau. Das geht nicht. Wenn ich nichts kriege oder fast nichts kriege, so kann eine Ehe nicht funktionieren. Und diese Ehen zerbrechen dann auch ganz oft, wenn die Gnade Gottes beim Ehemann eingreift und dann doch was ändert. Aber es braucht einen Ausgleich von Geben und Nehmen. Und das ist eben auch dieses emotionale, das Affektive, die Affekte. Ja? Wenn ich spüre, mein Partner ist jetzt krank und der kann jetzt nichts geben, ja? wenn er jetzt wirklich krank ist oder dauerhaft chronisch krank ist, aber der gibt mir so viel Liebe und Dankbarkeit zurück, kann ich als gesunder Partner trotzdem immer wieder, übernatürlich, mein ganzes Leben lang geben. Aber wenn ich merke, der ist überhaupt nicht krank, der ist einfach nur faul und egoistisch und holt sich einfach Dinge, die ihm gar nicht zustehen, mit einer Würdelosigkeit und Wertschätzungslosigkeit oder einfach mit einer Achtlosigkeit, mit einem ausnutzerischen Wesen, dann geht es nicht. Also das Maß wieder ist auch hier wieder eben die Liebe. Es kann passieren, dass ich viel mehr gebe, weil ich liebe. Ja? Oder es kann sein, dass ich als Oberin viel, viel mehr geben muss. Ja? Also ich habe das Problem, ich denke mir, wo soll ich da noch machen? Von lauter geben, weiß ich schon immer, wie ich noch was kriegen soll. Ja? Jetzt ist schon zu viel mehr geben, ich bin schon ganz ausgelaugt. Ja? Aber das kompensiert dann Gott, weil ich aus Liebe gebe. Ich gebe nicht aus Macht oder um jetzt wichtig zu sein, sondern, oder weil die anderen jetzt blöd sind, gibt es ja auch, ja? Sondern ich gebe, weil ich die Berufung und die Kraft und Auftrag habe, da eben zu geben. Das geht. Oder ich kann auch einen Partner unglaublich viel geben in der Ehe und erwartet sich gar nichts. Und es strömt und die Quelle fließt nach von Gott. Ja, also dann bei all diesen drei Polaritäten gibt es natürlich Phasenprozesse, das wird in bestimmten Phasen anders sein. Und es geht immer darum, eine gute Balance zu finden. Es wird schwer sein, wenn ich sage, gut, ich pflege jetzt ein Leben lang einen schwerstkranken Partner, ich weiß, ich kriege nichts, ist okay für mich und ich kriege eh alles von Gott. Übernatürlich geht es, aber übernatürlich ist übernatürlich und natürlich wird es irgendwann einmal trotzdem nicht ausgehen. Also ich brauche dann auch eine Balance, ich muss irgendwo Orte haben, wo ich es kriege. Und zwar, das können nicht Orte sein, dass ich halt irgendwie hier und wieder ein bisschen Lob kriege, sondern ich brauche da schon noch eine Beziehungsqualität, wo ich das kriege. Also wie eine Gemeinschaft, die mich trägt oder von einer tiefen Gottesbeziehung geht es immer, aber diese tiefe Gottesbeziehung, dann lebe ich eigentlich dann fast ehelos in der Ehe. Ja? Das sind dann Sonderformen, die auch besonders mit dem geistigen Begleiter abgesprochen werden müssen, weil sonst ist es nicht lebbar. Ich beschäftige mich jetzt auch viel mit Kinderrehabilitation und mit der mit Gottes Hilfe auch zwei von den Österreich Bauern wahrscheinlich. Und 80% der Familien, die ein schwerkrankes Kind haben, zerbrechen. Also noch viel mehr als 50%, das ist sowieso scheint. Ja. Aber bei den 50% sind viele kinderlose Paare dabei. Und das andere ist, dass es jetzt Studien gibt, wenn Eltern behinderte Kinder haben oder schwerstkranke Kinder, dann zerbrechen 80% der Ehe, weil sie einfach die Belastung nicht aushalten, weil sie so viel geben müssen und merken, das laugt sie einfach zu sehr aus und sie kriegen dann schon gerne Erfolge, aber es reicht nicht. Ja? Und das muss man schon auch akzeptieren und sehen, dass da schon Übermenschliches verlangt wird und man darf dann auch nicht da urteilen, weil wir wissen nicht, wie schwer das ist. Ja? Und das ist oft unwahrscheinlich schwer. Also ich hab immer wieder auch Eltern mit schwerst kranken Kindern. Jetzt habe ich ein Kind gehabt, das hat von Geburt an Arterie und Vene ins Herz verkehrt angeschlossen. Ja? Und das hat genau in 10 Minuten, Viertelstunde jetzt leben können, weil das Herz pumpt dann immer rein. Und die haben halt 10 Minuten nach der Geburt sofort alles schon vorbereitet gehabt, sofort in OP und haben neben dem Schwerteur Warm- und Kaltwasser umgetauscht. Ja. Beim halbstunden alten Neugeborenen, ja. Die haben die Operation 10 Stunden gedauert und dann war es noch 8 Wochen im Tiefschlaf. Aber jedenfalls, das Herz schlag normal und das Kind lebt und das wird wahrscheinlich die ganz normal leben, plus minus, ja. Man wird immer aufs Herz schauen. Aber wenn es so eine Sollbruchstelle ist, ist es ja angelegt. Und das muss ja wachsen, das muss man sehen. Aber grundsätzlich ist da wirklich eine großartige Information. Ich habe mit dem Arzt geredet, der das gemacht hat. Ja. Und der hat gesagt, das war vor 3-4 Jahren noch völlig unmöglich, so eine Operation. Ja. Das kann ich mit so einem Neugeborenen machen. Das ist auch alles ganz klein. Ja. Das ist ja so ein kleines Herz. Ja. Und wirklich mikrochirurgisch fast schon. Aber was ich damit sagen will, ist eine enorme Belastung von der ersten. Berufungsfindung. Diese Ehrrichtung müssen 12 Stunden zum Mittagsgebet. Sie müssen wir dann sammeln, weil ich habe nicht mehr keine Uhr. Das müssen wir wieder sammeln. Dann brechen wir einfach ab und machen wir danach. Gut, ich möchte jetzt gerne was von der Berufungsfindung sagen. Alle, die ihre Berufung schon entschieden haben, können das gleichzeitig vertiefen in die Heiligkeit. Weil ich muss jeden Tag neu eine Berufung finden, auch wenn ich sie schon habe. Wenn ich sie noch nicht habe, dann geht es darum, nochmal zu prüfen, wie mache ich, dass ich sie jetzt finde. Weil ich kann ja schon entschieden sein, vielleicht, oh, das ist nicht meine Berufung, was mache ich jetzt? Dann trifft eben der Satz zu, der Mensch wird den Weg geführt, den er wählt oder gewählt hat. Und auch da geht es dann darum, treu zu seinem Alltag und das Vertiefen bis hinein in die Heiligkeit. Weil wenn ich schon verheiratet bin, kann ich sagen, jetzt war Zelebrum und lassen uns das Kind annullieren und verkaufen das Haus und die Kinder werden schon wieder zurechtkommen. Also das wird dann schwierig. Ne? Aber ich kann trotzdem nachholen, vertiefen und auch erneuern. Und auch geht genau das gleiche in der christlichen Ehemusik. Gut, also es geht um diese drei Schritte meistens. Es ist immer das Wahrnehmen, innerlich das Spüren. Einmal in mich hineinhorchen, dann wenn ich gut genug gespürt und hineingehorcht habe, ehrlich, nicht innerhalb von kurzer Zeit, sondern über einen längeren Zeitraum mit allen Höhen und Tiefen, dann auch das anzunehmen, was man Gott geschenkt hat, was ich als richtig erkannt habe, auch wenn es vielleicht schwer ist, auch wenn es mir Angst macht, auch wenn jemand denkt, wie soll das gehen und gut, das will, dann kann ich es nicht vorstellen, aber dann auch sich dafür entscheiden, mutig entscheiden. Und Entscheidung heißt immer das Fiat Mariet. Ich sage Ja dazu. Es gibt ja das passive Fiat und das aktive Fiat. Es ist auch wichtig, dass man den Unterschied weiß, und weil sonst stolpert man sich manchmal. Zuerst kommt immer das passive Fiat, damit das aktive Fiat hält. Weil wenn ich das passive Fiat vorher sage, so wie es die Mutter Gottes mit der Erzengel Gabriel hereingerauscht ist, gesagt hat, jetzt das aktive nicht zusammenpackt. Und stellt sich vor, die Mutter Gottes sitzt da kniet und betet und es rauscht jetzt eine Gabel rein. Ja? Sie erschrak über diese Anrede. Ja? Und trotzdem war er nicht, so wie beim Zacharias, das gibt es nicht und Hilfe und was und nur, sondern das passive Fiat heißt immer Aha. Also auch die Mutter Gottes hat Aha gesagt. Ganz normal. Die hat gesagt, ah, jetzt ist der erste Kabel da. Aha. Also ich erschreckt zwar, cool, aber jetzt ist er da. Und ich lehne mal nicht gleich ab. Ich sage mal nicht gleich, boah, nein, so ist es, so haben wir das nicht ausgemacht. Ja, und können Sie nicht vorher melden und so. Ja. Also es war auf jeden Fall, jetzt ist er da. Und jetzt schauen wir mal, was passiert als nächstes. Also eine grundsätzliche Offenheit, was passiert. Und dann hat er sich ganz klar gesagt, Rosalie, es war eh unmissverständlich für sie, sie hat noch eine Frage stellen dürfen, ja, oder hat eine Frage gestellt, das war in Ordnung, und hat übrigens den Zacharias auch eine Frage gestellt, das war nicht in Ordnung. Weil die Frage von der Mutter Gottes, vergleicht sie mal die Antwort, oder vergleicht sie mal das Gespräch Zacharias, Erzengel Gabriel und Mutter Gottes und Erzengel Gabriel. Habt ihr schon mal verglichen? Das ist urspannend, es gibt sogar Kompetenzen dazu, wo man ein bisschen in die Worte von der Anrede und von dem, also ganz, ganz spannend. Das mal sich gegenüberzustellen und gegenüberzuschreiben und zu sehen, wie hat die Mutter Gottes reagiert und wie hat die Zacharias reagiert. Für den jetzt eine riesige Auszeichnung war, dass er überhaupt in den Tempel durfte, jetzt der Heiligste, weil ganz viele Priester, damals hat es noch nur viele Priester gegeben, haben überhaupt nie die Chance gehabt, reinzukommen, das war eigentlich, das war ja nur selten, dass ein Priester rein durfte, dreimal im Jahr, und das Los ist halt dann oft auf diese 500 Priester nie gefallen, ne? Ein Leben lang, ein Priester nie gefallen. Und eben, das ist das Los, also der war wirklich aufgeregt, das war wirklich was Besonderes. Und dann erscheint ihm auch noch der Erzengel, wo das eher so besonders war. Ne? Also, und, aber da ist jetzt der Vergleich, das finde ich spannend, weil die Mutter Gottes hat eine Frage gestellt in einer großen Offenheit. Eine ehrliche Frage, die nicht schon die Antwort in sich gehabt hat. Weil ich kann ja auch Fragen stellen, wo ich schon die Antwort weiß. Geht es da eh gut? Also, das ist, da kann Fragen stellen, wo ich die Antwort schon weiß. Und so hat es Zacharias gemacht. Er hat eine Frage gestellt, wo die Antwort schon wusste. Weil die Mutter Gottes hat wirklich eine offene Frage gestellt in dieser Haltung des Du wirst es mir sagen, wenn du von Gott gesandt bist und ich glaube, du bist von Gott gesandt. Und dann kommt eben das aktive Viert, dass die Entscheidung, diese Stellungnahme, die wir im Leben treffen müssen, diese existenzielle Stellungnahme für so große Lebensentscheidungen wie Ehelosigkeit in der Ehe, ist eben das okay, ich bin die Magd des Herrn, das ist heißt, aha, dann okay, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du gesagt hast. Ich kann das Geheimnis nicht ausloten der Tiefe, weder das der Ehe noch der Ehelosigkeit, aber ich tue mal so, wie ich es im tiefen Inneren wahrgenommen habe, gespürt habe und auch annehmen mag. Das ist das Geheimnis, dass ich dann zu dem Geheimnis sage, ja, wisse, dass ich das Geheimnis nie auslöte. Und wenn ich dann diese Stellungnahme geschafft habe, diese Entscheidung geschafft habe, anfanghaft, aber wissend, das ist jetzt ein total wichtiger Schritt, das ist es, ja, das spüre ich und das spürt jeder, der ewig festgemacht hat oder eben Sakrament der Ehe empfangen hat, spürt es, das passt. Und wenn er im Akt der ewigen Profess oder im Akt der Priesterweihe oder im Akt des sakramentalen Ehe spürt, das passt nicht, Hilfe, ich mache was nicht passt. Ja? Also in diesem Gnadenmoment kommt das Spüren noch einmal hoch. Ja? Es kann vielleicht Angst da sein, es kann vielleicht sein, bin ich dafür würdig und dann kriege ich das hin. Also so eine Angst. Aber in der Tiefe muss klar sein, Geheimnis, es bleibt ein Geheimnis, aber in der Tiefe spüre ich Fiat. Ja? Wenn ich in der Tiefe spüre, ja, ich mache es halt, das muss ich jetzt, und es ist schon so peinlich, wenn ich Nein sage, und es geht dann immer, und alle Verwandten sind schon da, und jetzt kann ich dann nicht mehr zurück. Aber in Wirklichkeit spüre ich, wenn ich jetzt nicht kurz hinschaue, glaube, das passt nicht, ja? Und ich mache es trotzdem, wird es nicht halten. Außer Gott schenkt nachträglich nochmal die Gnade, dass ich die Berufung und dann auch nachträglich bekomme. Kann schon sein, aber ich habe es in der Situation nicht gekriegt und nicht gehabt. Und ich tue dann was nicht meine Berufung ist. Das ist ganz wichtig. Also, und ich habe x Ehe-Anwendungen, weil ich bin auch Gutachter für Ehe-Anwendungen, wo ich dann meistens diese Frage stelle, von nebenbei, damit die Leute merken, was ich da gerade frage. Und da frage ich dann eben immer, was war denn, wie war denn der Hochzeitstag, ja? Und wie war denn das Ehegespräch? Und wenn die dann sagen, na, war Katastrophe und ich weiß überhaupt nicht, wie das gewesen ist und ich war völlig neben mir und ich habe gewusst, das halte ich nicht aus und ich habe es dann tun müssen, also wenn genau diese Sachen kommen, oder, ja, es war ja okay, und wenn ich dann nachfrage, na, also, eigentlich, ich habe gewusst, das geht nicht, ja? Dann ist das nicht reich, ja? Und wenn er kommt, ja, dieses Facebook ist super und wir haben das echt genauso gelebt, aber nachher ist deppert worden und vorher ist es auch deppert und so, dann weiß ich schon, das passt nicht. Also das ist nicht auflösbar. Das war für die klar. Ich wollte das nicht leben. Also ich dachte, schauen wir mal, ich habe jetzt besser gefunden oder ich habe keine Lust mehr. Aber das ist schon, also für mich zumindest der Entscheidungspapier. Was kommt darüber in diesem existenziellen Akt der Professor? Und früher war der Professor so, dass er wie ein Sterben, noch einmal, also noch was anderes, wo eben dann der Ehelose sich hinlegt und wo dann das Leintuch, das Totenleintuch drüber gebreitet wird und vier Kerzen an den vier Enden des Leintuchs und vier Enden des Leintuchs noch aufgestellt wurden. Ne? War natürlich für die Eltern besonders angenehm zum Zuschauen. Also das war bei den Benediktinerinnen. Habe ich noch einmal erlebt. Ja? Ja. Auch bei den Klarissen, Kapuzinerklarissen ist auch noch, das ist halt so. Und es ist ein Sterben. Die Ehelosigkeit ist schon ein Sterben für diese Welt noch deutlich. Ja? Und ich finde, das drückt das schon gut aus. Und wenn ich dann unter dem Leitung liege, kann ich mir schon mal überlegen, passt es? Ja, kann ich es trotzdem lassen, das Leben oder nicht? Ja? Aber ich kann auch mit dem Leitung nochmal vorkriechen. Ja? Grundsätzlich stehe ich dazu, oder liege ich dazu. Ja? wählbar ist für mich, ja, wo die Beschwerde ist. Ja. Oft ist es sogar so, dass eine schwere Berufung, wie eine reproduktive Berufung, wenn es gut durchgearbeitet ist, ist es nicht schwerer als wie eine andere Berufung. Ja. Das muss nur meines sein. Und dann muss ich eben dieser Berufung folgen und diese Berufung leben. Und dann in der Treue einfach im Alltag das noch vertiefen. Also wer Entscheidungen in Treue zu sich selbst trifft, sich deklariert, Position bezieht, stärkt den Charakter und die persönliche Festigkeit. Das heißt, ich werde nach so einem existenziellen Akt noch gestärkter vorgehen. Normalerweise habe ich nachher dann wirklich, bin ich beflügelt im Heiligen Geist. Wenn ich so eine ewige Profess oder Priesterweihe oder eben Sakrament der Ehe empfangen habe. Das ist dann wirklich ein hoher Tag, ein Festtag. Gut, also jetzt machen wir es nochmal kurz gemeinsam durch. Wie spät ist es?
20 Minuten.
Was? Gut, dann kriegen wir vielleicht die ganze Berufungssache noch durch. Wir können dann auf Ehelosigkeit am Nachmittag genau schauen. Gut, also es geht einfach jetzt, dass wir uns diese drei Bereiche anschauen. Wenn ich mich für das eine oder andere berufen fühle, muss ich einmal schauen, bin ich zu einer Lage. Und das Interessante ist, das steht hier irgendwo anders noch, ich brauche körperliche Eignungen und psychische Eignungen. Sowohl bei der Ehe als auch bei der Ehelosigkeit. Dann schaue ich auf meinen Lebenslauf, gibt es einen roten Faden in meinem Leben? Wobei der rote Faden nicht ein Muster roter Faden sein muss, der kann auch x-mal gerissen und geflickt sein. Ja? Gott schreibt auch auf krummen Fäden gerade, ja? und das schafft er schon. Ja? Aber erkenne ich den roten Faden, auch in meinen Lebensbrüchen, auch in meinen Schwierigkeiten, auch in den Dingen, wo ich mir denke, warum ist das so schief gegangen, warum bin ich da reingefallen, warum ist das nicht weitergegangen, ich habe mir so gewünscht, was hat das für einen Sinn? Und Sehnsucht. Im Englischen gibt es Desire und Longing, ja? Also dieses Longing, diese Sehnsucht. Ja? Ich finde im Deutschen das Wort nicht so gut wie in der Sucht. Mit Sehnen suchen. Also ich würde eher sagen, dieses Suchen, dieses ganze Ausstrecken auf das, was ich wirklich brauche, damit ich leben kann. Liebe. Gut, also gehen wir mal zu der Grundeignung, Basics. Ja? Ich brauche da eben körperliche und psychische Eigenschaften und die Berufung klärt sich im Blick auf unsere wesentlichen psychischen und körperlichen Bedürfnisse. Also die Eigenschaften sind einmal von den Bedürfnissen her als Basis. Ja? Und wer zum Beispiel den rechten Mund der Zeit sucht, wird sich zuerst nach den wichtigen Lebenszielen fragen. Ja? Und gibt es eine Zeit vorher in dieser Frage des Wahrnehmens und der Prüfung, eine Zeit der Seele gut tut. Also die Seele lässt sich von dem, worüber sie sich freut. Ne? Das heißt, wenn ich mich zur Ehelosigkeit berufen fühle, wird es gut sein, wenn ich zum Wahrnehmen mir auch Zeit nehme, dafür zum Nachspüren, kann ich das leben. Ne? Passt das für mich? Ja? Und wenn ich mich zur Ehe berufen fühle, wird es gut sein, wenn ich nicht nur im Kloster bin, ne? Sondern auch einmal schauen, wie ist es, wenn ich mit jemand unterwegs bin. Ne? Halte ich den aus oder bin ich froh, wenn ich wieder Ruhe habe, ja, von dem. Und, also wie ist das? Ja? Gut, jetzt gibt es mal diese körperlichen Eigenschaften. Das heißt, er muss gesund sein, jetzt mal nur körperlich gesund. Und das ist auch interessant, er muss sowohl, als der Mann muss sowohl, wenn er zur Ehe und Ehe berufen ist, potent sein. Also das ist ein wichtiger Punkt, der sonst Ehe oder Ehelosigkeitskristallisierungsunfähig machen würde. Psychisch gesund und belastbar ist dann der psychische Bereich. Die Persönlichkeitsstruktur, die haben wir zuerst schon mit den Polaritäten gehabt, die muss eben gereift sein oder zumindest in Reifung befindlich. Und die sexuelle Orientierung muss eindeutig und gesund sein. In der heutigen Zeit ist man schon so stark verwirrt, dass gerade Homosexuelle dann sagen, wunderbar, ich kann eh losleben, ich lebe es eh nicht aus, und die leben es dann erst recht aus, oft, ja, ganz schlimm. Und Patienten, die eben männliche Ehelose sind, vor allem, aber auch eine weibliche Ehelose, wo genau das ein Riesenthema ist, ja, und wo man sagen muss, das ist überhaupt nicht reif, und da ist er auch gar nicht in der Lage, das dann auch zu leben. Ja. Weil das eben noch viel schlimmer ist, muss ich vorstellen, wenn man als homosexuell empfindet, es gibt keine Homosexuelle, es gibt nur eine Same-Sex-Attraction, es gibt ja keine angeborene Homosexuelle, das gibt es nicht, das wird auch nie entdecken in der Forschung, ja, weil es das nicht gibt, geht nicht, aber es würde jetzt zu weit führen. Aber was ist das für, das ist ja für diesen Menschen extrem schwierig, wenn dieser homosexuell empfindende Mann in den Männerwandel eintritt. Ja. Das ist ja für die permanente Qual. Ja. Machen das ja oft ganz bewusst.
Ja, gut.
Und Stärken und Talente sind keine Berufungskriterien. Das ist auch ganz wichtig. Weil sonst wäre viel nicht berufen. Das war davon aus, jetzt hätte ich keine Chance gehabt. Ja. Damit will ich jetzt nicht sagen, dass es nicht günstig ist, wenn man in einen Orden eintritt, wie bei den Dienern oder so, die dauernd singen, dass man ein bisschen mitsingen mag. Ja. Das wäre schon gut. Man muss jetzt dann nicht Solosänger sein. Und wenn man überhaupt keine Stimme hat, ist auch kein Hindernis, Benediktiner zu werden, aber es hilft. Und wenn man bei den Theresa-Schwestern eintritt, ist es gut, wenn man da irgendwie keinen Ekel empfindet, mit anderen Menschen Kontakt zu haben. Also wenn man sagt, nein, das sage ich überhaupt nicht aus, weil ich bin mit ET erzogen worden und mir graut schon, wenn ein Brösel vom Teller fällt, ja, dann ist es keine gute Idee, bei der Theresa-Schwester reinzubringen. Ja. Aber auch hier gibt es Ausnahmen. Es gibt welche, die man Etikette, ja, total, und die sind total gereift und gewachsen, frei geworden und küssen jetzt die Schwerstkranken. Also du kannst schon auch über dich rauswachsen. Das heißt nicht, dass wenn ich von vornherein diese Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringe, dass automatisch nichts ist. Aber ich muss schauen, was ist mein Hefer, ja? Was ist mein Maß. Ja? Wenn ein Hefer dafür wirklich zu klein ist und es wird auch nicht viel größer werden, und ich quäle mich ein Leben lang, dann renne ich einem Ideal nach, das mich fertig macht. Und dann sind wir nicht. Wenn es aber was ist, wo ich merke, in Wirklichkeit wäre ich eine echte Gnade und ich spüre, ich kann mich hinauswachsen und ich merke hier Flügel, dann, ja, unbedingt. Das kenne ich in der Ehe, wenn ich, also meine Frau sagt zu mir, seit sie mich kennt, ist ja nie mehr fad geworden. Ja? Also es dürfte sich ein Stück beflügelt haben und ich bin so froh, dass meine Frau mich wieder beruhigt. Ja? Das ist gut. Also von daher sind es auch Talente, die man dann auch einsetzen kann in der Ehe und sich da gegenseitig auch dann zu unterstützen und weiterzuführen und zu stärken. Ja, dann die Persönlichkeitsstruktur ist wichtig als psychische Basiseignung. Da gibt es wahnsinnig viel zu tun in beiden Grundberufungen, weil halt eben viele junge Menschen kaputter sind als noch vor 30 Jahren. Es hat zwar den Knick gegeben von der 68er Generation, da ist auch schon recht viel kaputt, dann fangen viele Zündiger drüber. Aber die 68er haben noch eine gesunde Basis von zu Hause mitgekriegt. Zwar leistungsorientiert und dagegen haben sie sich ja gewehrt, aber die Basis war gut. Die Werte waren grundsätzlich gut. Sie sind dann viele in der Lage wieder zu den alten Werten zurückgekehrt, auch wenn sie kurzfristig sehr stark in der Sünde waren, dadurch auch viel kaputt worden ist. Und die 68er, die jetzt dann die Kinder bekommen haben, und davon jetzt schon wieder die nächste Generation, die jetzt heranreift und die jetzt soweit ist für Entscheidung ihrer Ehelosigkeit, die sind ganz stark von der Persönlichkeitsstruktur kaputt. Warum kaputt? Weil sie eben durch diese autoritäre Erziehung in der zweiten Generation jetzt endgültig keine Struktur mehr haben, verwahrlost oder verwöhnt sind, beides. Also durch Verwöhnung kannst du schwere Schäden haben und durch Verwahrlosung kannst du schwere Schäden haben. Und du kannst auch durch die Wohlstandsverwahrlosung bei gleichzeitiger Verwöhnung in bestimmten Bereichen dich überhaupt nicht mehr auskennen. Und dadurch auch empfindungsunfähig sein, also du spürst nichts, du weißt nicht, was du spürst, deshalb musst du darauf wissen, um überhaupt noch zu spüren, ob ich noch lebe. Und ich bin dann entscheidungsunfähig, ich bin vorher schon bindungsunfähig, also das sind ganz viele Ebenen, wo vieles nicht mehr funktioniert. Ja, Persönlichkeitsstörungen gibt es drei große, die man wissen muss und mit denen man dann auch arbeiten muss. Weil wenn diese drei vorhanden sind, wird eine Ehe oder auch eine Ehelosigkeit im christlichen Sinn erschwert sein. Ja? Das eine ist eine histrionische Persönlichkeitsstörung, dass jemand so emotional übertrieben ist und sich im tiefsten nie verstanden fühlt und deshalb immer ausflippt und auszuckt und innerlich ganz, ganz viel Liebe braucht, die er nicht bekommen hat und egal wo er hinkommt, den anderen, auch eine ganze Gemeinschaft, am liebsten verschlingen will und nur Liebe braucht. Also das ist der Staubsauger. Das sind hauptsächlich Frauen. Also die historische Persönlichkeitsstörung trifft hauptsächlich Frauen, aber wenn sie ein Staubsaugergefühl haben als Gemeinschaft, dann ist das eine historische Persönlichkeitsstörung. Und den Staubsauger kann man schwer abstellen, weil es ist ein Fass ohne Boden und egal wie viel Liebe man reinschüttet, das geht nicht. In der Ehe ist das Gleiche, wenn man einen historisch persönlichkeitsgestörten Menschen heiratet, wird man immer das Gefühl haben, ich bin total unzulänglich, ja? Der Mann wird das Gefühl haben. Also ich mag es sicher immer schlecht. Und das reicht nie. Wurscht, was ich tue. Dann ist die zweite Persönlichkeitsstörung die narzisstische. Die trifft hauptsächlich den Mann. Der hat einen sehr, sehr schwachen Selbstwert, hat aber ein großes Geltungsbedürfnis, weil er so einen schwachen Selbstwert hat, also wie der Napoleon, jetzt in der Extremform, oder auch viele andere Politiker, sage ich mal, heute auch noch, die ganz wichtig sein wollen, ganz viel Macht haben wollen, aber eine riesen Bühne bieten, perfekt wirken, ein riesen Schauspiel abziehen, aber nach innen überhaupt nicht sich sicher sind, Entscheidungen treffen, die nicht halten, Leute zwingen, Dinge, die sich jetzt einbinden, die nachher wieder egal sind. Ja? Also wenn man da bei so jemandem reinfällt bei der Ehe als Frau, ist man ein Leben lang nur am Rennen und nur am sich wundern, warum das alles nicht funktioniert, warum ich eigentlich tu und es wird nichts. Ja? Und es reicht nie, der ist immer unzufrieden, ich muss mir offen geben, die Frau wird immer erschöpfter, wird immer magerer und wird immer ausgezehrter und der Mann wird immer fetter. Ja? Also das sind alles nur Bilder und alles nur Tendenzen. Aber gibt es natürlich auch im Ego so einen Bereich, dass da dann ganz stark um Karriere geht, dass da um Macht geht, dass da um priesterliche Vollmacht geht, die auszunutzen ist, aber nicht im Sinn Jesus, sondern im Sinn, dass ich wichtig sein will. Und der dritte Bereich, der immer noch häufiger wird, ist eben der Bereich des Borderlines, also das Grenzgängerische, wo aufgrund von verschiedenen Verletzungen aus der Kindheit es schwer möglich oder ist gar nicht möglich, es gibt immer leichte und schwerere Borderline-Formen, wo es leicht oder schwer möglich ist, was zu empfinden und diese Empfindung dann auch zu halten, die Entscheidung durchzuhalten und sich selber eben auch treu sein können. Also das, ich sage immer, die Borderline sündigen nicht, weil sie können es gar nicht. Wenn jemand was nicht kann, kann man ihn dafür nicht verantwortlich machen. Ja? Und trotzdem kommt oft das Schlechte raus. Ja? Aber ich habe jetzt eine Person gehabt, die hat mit 15 hat die gesagt, die ist zu mehreren Burschen gegangen und hat gesagt, du möchtest mit mir schlafen, weil ich muss ausprobieren, damit ich weiß, wie das ist. Hat wahllos mit mehreren Männern geschlafen, die haben gesagt, wenn du es willst, du wurscht. Aber bleibst du mir noch eine zusammen. Die müssen ausprobieren. Und ist dann wirklich total benutzt, total verletzt, dann als 15, ein Vierteljährige, ja, dann da ist und hat gesagt, also ich glaube, die Ehe ist nichts für mich. Ja. Und dann ist sie in den Ort gegangen, hat den Ort natürlich nur gekämpft, nur gegen alle Menschen agiert, ja, aufgrund von dieser Verletzung heraus. Ist natürlich nicht ordentlich, geht ja gar nicht. Ja, und sagt jetzt, also die Ehe ist nichts und die Ehe ist gar nichts, für mich gibt es nichts. Ja? Also kann ich mich eigentlich umbringen. Ja? Und ist dann natürlich auch stark suizidgefährdet und all diese Dinge. Und jetzt ist dann der nächste Schritt, dass sie merkt, vielleicht muss ich wieder ganz von vorne anfangen. Und viele von diesen Borderline-Persönlichkeiten müssen einfach nachreifen, alle Lebensphasen durchgeht. Und ich habe etwas gerechnet mit, dass ich das vielleicht über mich geben könnte, wo ich merke, das ist schon viel kaputt oder auch ältere. Aber diese, also histrionisch und narzisstisch, die sind bedingt beziehungsfähig und gemeinschaftsfähig. Das ist mühsam und wirklich immer zart, aber das geht noch, ja. Aber Borderline ist sicher nicht beziehungsfähig. Und es kann kippen vom histrionischen und vom Borderline, kann es kippen in die Borderline-Struktur, wenn extrem Stress ist, wenn Misserfolge sind, wenn zusätzliche Traumen dazukommen, wenn irgendwelche Überforderungsschichten dazukommen, wenn man auf einmal sich im Ausland aufhält und nicht mehr in seiner gewohnten muttersprachlichen Umgebung ist, dann können so Dinge auf einmal ausschnappen, die vorher noch irgendwie gut haltbar waren, die sind danach nicht mehr kontrollierbar, also es sind dann auch so Kontrollverlustgeschichten. Und es gibt eine Nachreifung, es gibt auch eine Heilung von alten Persönlichkeitsstörungen. Es ist nicht so, dass man sagen muss, tut mir leid, sie sagt kaputt und fertig. Ja, das ist nicht so. Aber du brauchst bei allen drei Nachreifungen. Alle drei Nachreifungen sind schmerzlich, alle drei Nachreifungen brauchen Zeit. Und also ich sage, bei der histrionischen und der narzisstischen ist der Durchschnitt 2 bis 5 Jahre und beim Borderline 5 bis 10 Jahre. Muss man einfach sagen, je nachdem wie schwer es ist, ja, und je nachdem wie früh da schon was passiert ist, ja, wie früher, desto schwerer. Und dann ist logisch, dass jemand dann schon älter ist und noch keinen Partner gefunden hat. Bitte, das heißt jetzt nicht, dass wer noch keinen Partner gefunden hat oder einen Partner möchte oder noch keine Entscheidung getroffen hat, der ist automatisch Borderline. Das heißt es nicht. Aber wenn jemand sich ganz schwer tut, einen Partner zu finden oder ganz schwer eine Gemeinschaft zu finden, über Jahre, x Sachen probiert hat, immer schief gegangen ist, immer wieder gemerkt hat, das geht nicht, ich weiß nicht, warum ich nicht gehe, das geht nicht, es geht wieder das eine und das andere, ich weiß gar nicht, was ich will, nichts funktioniert, ja, dann liegt es einfach nahe, dass deine Persönlichkeitsstörung ist. Ja. Aber heißt nicht, dass es ist. Und dann gibt es noch zwei Persönlichkeitsstrukturen, das sind jetzt keine Störungen, aber die muss man auch wissen. Das eine ist die depressive Persönlichkeitsstruktur, das heißt nicht, dass der Mensch eine Störung hat, sondern dass er einfach depressiv strukturiert ist. Das ist sehr gut eigentlich und sehr angenehm und ist auch für die Gemeinschaft und für die Ehe auf jeden Fall geeignet. Heißt nur, dass der Mensch immer gut auf sich schauen muss, weil er sonst selber sich selbst verloren geht und untergeht und selber sehr viel leidet. Auch viel Leid ausgeht. Aber depressiv strukturierte haben keine Depression, sondern sind nur strukturiert. Sind sehr gemeinschaftsfähig, sehr beziehungsfähig, aber es muss ja nicht immer der andere ganz gut schauen, dass die nicht verschwinden, weil sonst sind die einfach nur futsch. Immer nicht. Wie es so einfach über Tag, nur beim Häufchen tun und funktionieren und arbeiten. Und es gibt ganze Ordensgemeinschaften mit depressiver Persönlichkeitsstruktur. Ja? Das sind die Arbeitsdiener, die ein Leben lang kackelt haben, was das Zeug gehalten hat, aber innerlich leer und unglücklich. Die sind dann schon in der mystischen Gnade reingekommen, aber eigentlich sind sie nie gesehen worden. Ja? Und das ist schon auch ein Schmerz, wo ich glaube, dass das Jesus nicht will. Aber ist auf jeden Fall nicht falsch. Und das andere, was es noch ist, ist eine dissoziative Persönlichkeit, also abgespaltene Persönlichkeit, die aufgrund von schweren Traumatisierungen kommt, wo man merkt, das sind unterschiedliche Persönlichkeitsanteile, die unterschiedlich wirken, unterschiedlich zukommen. Das ist aber nur, wenn jemand traumatisiert ist, ansonsten gibt es es nicht. Ja? Also das Dr. Jekyll und Mr. Hyde-Syndrom gibt es nur bei einer vorherigen Traumatisierung. Aber nachdem es nicht viele Menschen gibt, die traumatisiert sind, man muss das auch berücksichtigen. Und oft gibt es Kombinationssachen und oft gibt es durch diese Überforderung in diesen vier Persönlichkeitsebenen, also histrionisch, narzisstisch, borderline und dissoziativ, gibt es dann Abstürze in die Depression. Und oft fällt der Mensch dann erst auf, wenn er in einer schweren Depression ist oder mittelschwer. Und dann ist es oft, dass da Dinge dahinter liegen und Verletzungen und Traumen. Weil vorher geht es noch irgendwie. Vorher kämpft sich noch irgendwie durch und schaut, dass es noch hinkriegt. Aber dann fällt es auf. Danke, Pause, gutes Gebet. Und gehen wir alle beten. Schon, ja? Wenn ihr uns nachher ein bisschen hier, dann ist es. Und dann kommen wir wieder.